Wir kommen in unserer Titus-Predigt-Reihe heute zum vorletzten Abschnitt und wiederum zur Kernbotschaft des ganzen Titus-Briefes. Es soll um Titus 3, die Verse 4 bis 8 gehen. Ich lese uns aber gleich ab Vers 1 vor. Der Herr Jesus hat mal eine Geschichte erzählt von einem Gläubigen und einem Schuldner. Ja, der Schuldner hatte so viel Schulden aufgenommen, dass er irgendwann gemerkt hat, und der Gläubige auch, er kann es nicht mehr zurückzahlen. Und das Blöde war, das war natürlich auch noch der König, bei dem er die Schulden hatte. Und aus lauter Gnade hat der König ihm die Schulden erlassen. Und dann geht diese Person geht raus und die nächste Person, die er trifft, die hat ihm ein bisschen was geschuldet. Ja, nicht arg viel im Vergleich, wirklich nur einen kleinen Bruchteil. Und er will das aus ihm herauswürgen, und als der es nicht zahlen kann, lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Und alle anderen, die waren so traurig darüber, dass sie das dem König berichtet haben. Und er sagt, hey, sowas geht nicht. Ich habe dir so viel erlassen. Und wegen dem bisschen lässt du jetzt jemand anders ins Gefängnis werfen? Hat es bei dir gar keine Auswirkung gehabt, diese große Gnade? Ums gleiche Prinzip geht es hier in unserem Abschnitt und auch ja, im Titusbrief, dass wenn sowas Großes wie die Erlösung an dir passiert ist, dann hat es automatisch Auswirkungen im Leben. Ja, da kannst du dich eigentlich gar nicht dagegen wehren. Ja, wir tun es oft genug, das ist nochmal was anderes, aber vom Prinzip her hat es große, große Auswirkungen. Ich lese uns Titus 3, die ersten 8 Verse. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, sondern milde zu sein, an allen Menschen alle Langmut zu erweisen, alle Sanftmut. Denn einst waren auch wir ungehorsam, gingen in die Irre, unverständlich, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ich will noch beten. Lieber Herr, ja, wir wollen ja das tun, was gut ist, ja, was auch nützlich ist, was ja den Menschen hier dient, was auch gut für uns ist, was dich ehrt, einfach was rundherum gut ist. Und da gebrauch du jetzt bitte auch diese Predigt dazu, damit genau das geschieht, dass dein Geist, den wir reichlich haben, dass das auch ja eine reichliche Auswirkung hat. Es ist viel bewirkt, und da gebrauch du jetzt bitte dein gutes Wort dazu. Vielen Dank dir. Amen. Es geht in diesem Abschnitt, Titus 3, Verse 4 bis 8, um die Erlösung und ihre Auswirkungen. Und ich wiederhole nochmal gleich die ersten 3 Verse ein bisschen, wo es um die Notwendigkeit der Erlösung ging. Und dann schauen wir uns in Vers 4 und im ersten Teil von Vers 5 die Grundlage der Erlösung an. Im zweiten Teil von Vers 5 dann das Mittel der Erlösung. In Vers 6 und 7 das Ziel der Erlösung und in Vers 8 noch die Auswirkungen der Erlösung. Also nach der Notwendigkeit der Erlösung, was wir uns letztes Mal schon angeschaut haben, kommt die Grundlage, dann das Mittel, das Ziel und die Auswirkungen der Erlösung. Nochmal kurz als Wiederholung die Notwendigkeit der Erlösung. Das ist unsere Sündhaftigkeit. Ja, Vers 3. Wir haben nämlich in diesen ersten 8 Versen eine Erinnerung dran, wie man als Christ zur Ehre Gottes leben soll. Gleich wieder gepaart mit so einer Erinnerung an die Motivation, wieso sollen wir so leben? All das, was uns gesagt wird, wie man leben soll, gleich wieder die Erinnerung, hier ist die Motivation dafür. Und zwar ist es Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit. Eigentlich der genau gleiche Aufbau wie in Kapitel 2. Ja, wenn ihr euch nochmal die ersten 2 Verse anschaut, dann ist es eigentlich genau das gleiche wie die ersten 10 Verse in Kapitel 2. Da wird zwar ausführlich beschrieben, okay, was ist so spezieller für Männer, für Frauen, für Sklaven. Hier in Vers 1 und 2 ist einfach allgemein für jeden. Unsere Verse 3 bis 7 ist eigentlich genau gleich wie Verse 11 bis 14 in Kapitel 2. Da geht es um das Evangelium von Jesus als Motivation, so zu leben. Und unser Vers 8 ist dann eigentlich genauso wie Vers 15 in Kapitel 2, zu der Aufforderung, hey, wenn das jetzt Tatsache ist, dann hat es auch Auswirkungen. Ja, und dem Paulus war das so wichtig und ja, letztlich dem Geist Gottes war das so wichtig, das Ganze zu wiederholen, dass man es hier eigentlich nochmal in anderen Worten und mit einer bisschen anderen Situation beschrieben haben. Wir haben uns in der letzten Predigt die ersten 3 Verse angeschaut mit dieser allgemeinen Erinnerung für alle Christen und auch ja, so diesen, sagen wir mal, den Anfang, den Beginn des Evangeliums. Haben uns angeschaut, wie ein Christ leben soll, ja, so dem Staat unterordnen, gehorsam gegenüber Autoritäten sein, zu guten Werken bereit sein, nicht lästern, nicht streitsüchtig sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Das Ganze kann einem ja Nachteile bringen, wenn man so lebt, oder? Ja. Andere, die betrügen vielleicht teilweise mal, die boxen sich durch, präsentieren sich vielleicht ein bisschen besser, wie es ist, lassen vielleicht hier mal ein paar Euro verschwinden oder was anderes. All solche Dinge, die man dann ja nicht machen soll und deswegen vielleicht nicht so viel vorankommt, wie vielleicht andere in dieser Welt. Aber die Motivation, die uns hier gesagt wird, ist das Evangelium, um so zu leben. Das Wort Gottes stellt uns jetzt nämlich zu diesen 7 Anforderungen, die uns in den ersten 2 Versen genannt werden, jetzt auch 7 Notwendigkeiten entgegen, warum wir denn so leben sollen. Was ist die Notwendigkeit erstmal für das Evangelium, die Notwendigkeit für unsere Erlösung? Ja, anders wie Kapitel 2 fängt es hier an, uns zu beschreiben als Sünder. Kapitel 2 fängt gleich an, was hat Gott getan? Hier wird nochmal beschrieben, warum war es überhaupt notwendig, dass er es tut. 7 Notwendigkeiten werden hier aufgezeigt, nämlich, dass wir ohne Christus nicht besser sind als all die anderen. Aber wenn Jesus Christus uns erlöst hat, dann sollen wir das auch durch ein entsprechendes Leben, durch gute Werke, wie es hier genannt wird, zeigen, um ihn zu repräsentieren. Ja, das ist das Argument hier. Die anderen, oder du bist nicht besser wie die anderen. Aber Gott hat dir so viel geschenkt, deswegen kannst du jetzt anders leben. Auch gegenüber denen, die gar nicht besser sind. Du wirst hier und ich, wir werden hier beschrieben als unverständig, ungehorsam, verirrt, falschen Begierden und Lüsten dienend, in Bosheit und Neid lebend, gehasst und auch hassend. So werden wir Menschen beschrieben. Wir haben also wirklich eine große Notwendigkeit der Erlösung, weil auf all diese Dinge, die hier beschrieben sind, steht der Zorn Gottes. Er hasst diese Dinge. Und zwar berechtigt, ja? Wir hassen unberechtigt viele Dinge. Aber er hasst berechtigt, weil es Sünde ist. Jetzt wird hier aber ganz klar auch gesagt, dass wir einst so waren. Also das ist Vergangenheit, das war mal früher. Als Christ ist es jetzt nicht mehr so. Man ist nämlich jetzt im Gegenteil verständig, weil wir ja Gott erkannt haben. Ja, man kann jetzt gehorchen, weil man ihn liebt. Man geht jetzt den richtigen Weg, ist nicht mehr verloren, weil Jesus der Weg zu Gott ist. Man lebt nicht mehr für sich, sondern für ihn. Man hasst nicht mehr, sondern kann selbst die Feinde lieben. Warum? Wie kann so ein totaler Wechsel passieren? Durch die Erlösung, durch das, was Gott an uns tut. Und damit kommen wir ja, zu diesem ersten Teil jetzt aus dem heutigen Text, nämlich zur Grundlage der Erlösung. Gleich werden wir noch sehen, wie Gott das Ganze macht, ja, wie Gott diesen großen Wechsel auch durchführt. Zuerst die Grundlage der Erlösung nach der Notwendigkeit. Die Grundlage ist Gott, nicht wir. Gott ist die Grundlage. Ich lese uns nochmal Vers 4 und Vers 5a, den ersten Teil. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Die erste Grundlage, die hier also genannt wird für die Erlösung, ist Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit. Und zwar alles von Gott. Gottes Güte, Gottes Menschenliebe und Gottes Barmherzigkeit. Und da sehen wir schon einen ganz großen Kontrast zu Vers 3, wo wir beschrieben werden, oder? Und der wird noch größer, indem das Ganze ja beginnt mit aber. Ja, als aber die Güte und Menschenliebe erschien von unserem Rettergott. Total anders wie wir Menschen. Deswegen dieses große göttliche Aber. Obwohl solche Menschen, wie wir sind, wie in Vers 3 beschrieben, eigentlich nur Gottes Gericht verdient haben und nichts anderes, erschien Gott trotzdem in Güte, mit Menschenliebe und als ein Rettergott. Und so ist definitiv nur Gott. So ist niemand von uns. So ist nur der herrliche dreieinige Gott. Dass das so ein Kontrast da ist. Das würde auch niemand in dieser Welt bestreiten. Ja? Da würde auch keine andere Religion irgendwie kommen und sagen, ja doch, bei uns ist es so. Nein, in jeglicher anderen Religion, da heißt es immer, ja, so wie du bist, so wird Gott oder das Übernatürliche, wie auch immer das genannt wird, so wird mit dir umgegangen. Ja, so wie du handelst, so wird dein Karma sein. Ja, so wie du lebst, so wird Allah dich nachher richten. Was ganz anderes hier. Trotzdem, wie du lebst, kam Gott in Güte und mit Menschenliebe als ein Rettergott. Was ganz, ganz anderes hier, das es sonst nirgends gibt. Und das sich eigentlich auch kein Mensch so ausdenken kann. Weil wir sehen, alles andere, was sich Menschen ausgedacht haben, das endet immer in dem anderen. Das hat zwar immer ein anderes Gesicht und mit anderen Namen und wird anders genannt und sind auch Details anders, aber das große Ganze ist immer genau gleich. Du lebst so, dann passiert das. Du lebst so, dann passiert das. Das ist ganz klar. Hier ist das totale Gegenteil. Das ist nichts, was ein Mensch sich ausdenkt. Weil so anders ist wie wir. Und auch so anders, wie wir ja leben. Ja? Wir reagieren ja auch auf das, wie gehen Menschen mit uns um. Meistens gehen wir genau gleich dann mit denen um. Das steckt in uns Menschen drin. Ja? So wie es in den Wald reinschreit, also immer reinschreit, so ruft es raus. Ja? Das ist immer eins zu eins. Was ganz anderes bei Gott, was sich kein Mensch ausdenken kann. Gott sah nichts Gutes an uns, das ihn veranlasst hätte oder hätten veranlassen hätten, hätte können, um uns zu retten. Ja, das sehen wir an diesem Wort Güte, das hier genannt wird. Die kommt nur von ihm, die Rettung. Er ist die Grundlage. Da ist nichts, was ihn veranlasst hätte in uns. Dass wir sagen, oh ja, ich habe doch ein bisschen Mitleid mit dem. Nein, da ist nichts, wo er irgendwie ein Mitleid hätte hervorrufen können. Nichts, nichts Liebenswertes, eigentlich gar nichts in uns. Es ist reine Güte. Wir haben keine Vorleistung gebracht. Es ist wirklich reines Mitleid, das nicht in uns liegt, aus unserem Verdienst kommt, sondern das einfach nur bei Gott da ist. nicht weil wir es hervorgerufen haben. Das ist sogar total entgegen von unserem Tun. Wir müssen uns wirklich im Klaren sein, in uns Menschen ist kein so noch so kleiner Funke Gutes. Nichts ist da vorhanden. Kein kleiner guter Kern haben wir in uns, ja, sodass Gott uns halt irgendwie dann doch gerettet hat. Weil wir vielleicht dann doch irgendwas hätten oder den ersten Schritt getan oder was auch immer. Gar nichts. Wir haben Gott nicht mal gesucht. Niemand von uns sucht Gott. Wir laufen alle total weg. Das ist kein Funke Glaube, dass Gott irgendwie hätte finden können. Ja, ich lese es euch mal kurz vor, wie es der Römerbrief beschreibt. In Römer 3, die Verse 10 bis 12. Da heißt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und danach heißt es, nicht nur, dass keiner da ist, sondern auch in all denen, die das nicht sind, da ist kein Funke Gutes, sondern alles ist verdorben an uns. Wir sind wirklich total das Gegenteil von Gott, haben uns von ihm abgewandt, sind seine Feinde, die ihn hassen, wenn er nicht an uns wirkt. Guck mal, in Römer 5 geht es so weiter. In Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja, wir waren kraftlos, da war nichts da an uns. Und in Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. In Vers 10 heißt es, als wir Feinde waren. Von uns aus findet niemand zu Gott. Definitiv nicht. Es will schon niemand zu Gott finden. Was ist also der Grund, dass es doch irgendwie passiert und ihr irgendwie doch da seid? Ja? Wo ihr vielleicht doch irgendwie sucht oder ihn schon gefunden habt. Was ist der Grund dafür, wenn das hier so steht? Es ist Gottes Güte, Gottes Menschenliebe und Gottes Barmherzigkeit. Und das, ja, weil er einfach Mitleid mit uns hat. Gott ist ein Rettergott, wird hier gesagt. So heißt es dreimal im Titusbrief. Ja, diese Formulierung, dass er ein Rettergott ist. Und jedes Mal, wenn steht, dass Gott ein Rettergott ist, dann steht danach direkt, dass Jesus als Retter beschrieben wird. Ja, könnt ihr mal nachschauen, einmal in Kapitel 1, einmal in 2, einmal in 3. Jesus ist dieser Rettergott, der große Rettergott, ohne den es keine Rettung gibt. Und er ist auch hier gemeint, wenn es heißt, dass die Güte, die Menschenliebe erschienen ist. Jesus ist erschienen. Er ist nämlich ja, das, was von Gott kam. Er ist die Güte. Nur in ihm finden wir Güte. Nur in ihm ist Gottes Menschenliebe da. Ohne Christus kann uns Gott nämlich niemals so sehr lieben, wie er es tut in ihm. Weil er uns verabscheut mit unserer Sünde. Ja, wir lesen in der Bibel, Gott liebt alle Menschen mit einer allgemeinen Liebe Gottes. Das kann er trotzdem. Das ist ja schon eine Leistung, die keiner von uns kann, gell? Mit seiner allgemeinen Liebe. Und deswegen tut er auch allen Menschen Gutes. Er versorgt, er gibt auch Freude, er gibt Leben, er gibt bestimmte Ordnungen, ja, zum Beispiel die staatlichen Ordnungen und so weiter, haben wir am Anfang gelesen. All das tut Gott auch in seiner allgemeinen Liebe. Aber im wahrsten Sinne des Wortes liebt er nur seine Kinder, diejenigen, die in Christus sind. Denn in Christus ist Gottes Menschenliebe erschienen. Nirgends anders wirst du Gottes Liebe finden als nur in Jesus Christus. Weil nur bei ihm ist Gnade und Güte und Barmherzigkeit und Vergebung. Gott ist also die Grundlage für die Errettung. Nicht wir Menschen, sondern wir sind von seiner Güte abhängig. Und nicht die Erlösung ist von uns abhängig. Und dann wird hier noch eine zweite Grundlage genannt. Ja? Neben Gottes Grundlage wird hier noch genannt, das zweite, nicht aus Werken, unsere Werke sind keine Grundlage. Also eigentlich ist es eine Nicht-Grundlage. Ja, aber das Zweite, aber was hier genannt wird, definitiv nicht unsere Werke. Ja, wir haben gerade gesehen, nämlich was unsere Werke sind in Vers 3. Das sind sicherlich keine Dinge, die uns zu Gott bringen. Aber nehmen wir trotzdem einfach mal so an, so, es ist zwar entgegen der Bibel, aber mal nur so ein ganz kurzes Gedankenspiel und dann verwerfen wir es gleich wieder. Ja? Nur um euch ein bisschen deutlicher zu machen. Nehmen wir einfach mal an, entgegen der Bibel würde es jemand geben, der wirklich Gott gefallen will. Also ich meine dem wahren Gott, nicht einem selbst ausgedachten Gott, sondern dem wahren Gott, der wirklich diesen Gott suchen will. Wir haben ja gerade gelesen, da gibt es niemand. Aber nehmen wir es einfach trotzdem mal an. Selbst dann könnte diese Person es nicht aus ihren eigenen Werken, aus ihren eigenen guten Taten. Wir könnten uns nicht vor dem Zorn Gottes erretten, selbst wenn wir es wollen würden. Weil diese Werke hätten wir in vollkommener Gerechtigkeit tun müssen. Unser ganzes Leben, jede Sekunde, jede einzelne Faser unseres menschlichen Seins müsste in Gerechtigkeit sein. Und wir können nicht mal eine gerechte Sache tun, weil wir eben nicht gut sind. Selbst wenn wir es wollen würden, könnten wir es nicht. Es scheitert schon am Wollen. Also das ist schon mal ein paar Schritte vorher, verlieren wir das Ganze. Aber nur mal, um das zu verstehen. Du kannst zu deiner Rettung wirklich gar nichts beitragen. Sie kommt nicht aus uns, sie ist nicht mal von uns angestoßen worden. Sie kommt rein von Gott, sodass ihm aller Ruhm zukommt und nichts uns. Er hatte einfach nur Mitleid mit uns gehabt. Und Mitleid, das brauchen wir. So armselig sind wir. Selbst wenn wir nach außen in dieser Welt so gut dastehen, wir sind so armselig und brauchen das Mitleid. Aus uns haben wir somit also wirklich nichts zu rühmen. Aber deswegen lasst uns umso mehr den rühmen, der so barmherzig ist, nämlich für seine große Gnade ihn rühmen. Das ist die Grundlage. Jetzt, wie geschieht diese Erlösung? Das ist das Zweite, das Mittel der Erlösung. Das ist die Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich lese uns den zweiten Teil von Vers 5. Also er hat uns gerettet, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, wie getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und jetzt kommt es durch. Ja, wodurch? Das ist jetzt das Mittel. Durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Jetzt beginnt es mit einem Sondern. Ja, so kann es also doch geschehen. Davor wird eigentlich alles nur gezeigt, ja, wie es nicht passieren kann. Jetzt, wie kann es trotzdem passieren? Und zwar durch Wiedergeburt und durch Erneuerung. Dieses Wort Wiedergeburt, das kommt eigentlich ganz selten in der Bibel vor, wenn ihr genau nach dem Wort guckt. Aber das, was dahinter steckt, was es meint, diese Thematik, die kommt trotzdem recht häufig vor. Das meint jetzt nicht irgendwie eine wilde Reinkarnation, sondern ein Neugeboren werden in Gottes Familie. Ja, dass man, obwohl man vorher tot war, selbst wenn man sich bewegen kann und als Mensch lebt, aber in Verbindung zu Gott tot war und jetzt auf einmal dieses Leben aber bekommt, deine Wiedergeburt erfährt im Leben zu Gott. Äußerlich bleibt alles erstmal beim Alten. Ich lese uns mal aus dem Alten Testament vor, aus Hesekiel 36, dürft ihr gerne mit aufschlagen, wo uns diese ganze Thematik auch schon im Alten Testament gesagt wird. Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27. Sagt Gott: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Ja, hier haben wir diese Verheißung von Reinigung und Erneuerung. Ja, in Vers 25 wird die Reinigung durch Wasser beschrieben. Ja, kein materielles Wasser, kommen wir gleich noch drauf, sondern dieses Bild für die Wiedergeburt, dass man da die Vergebung bekommt. Ja, dass Sünden abgewaschen werden wie mit Wasser. Dann in Vers 26 noch mehr, nicht nur Sünden abgewaschen, sondern dass man ein neues Herz bekommt. Ja, im Sinne eines, nicht hier, eine neue Pumpe, keine Herztransplantation, aber das Herz im Sinne unseres ganzen Kontrollzentrums als Menschen, ja, mit unserem Denken, mit unserem Verstehen, mit unserem Handeln, mit unserem Fühlen, da bekommen wir was Neues. Ja, der ganze Mensch wird dadurch neu. Und Vers 27, man bekommt den Heiligen Geist, der Erneuerung bewirkt, sodass man dann in seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen lebt. Ja, das Wasser und dieses Herz, das ist hier nicht in einem materiellen Sinn beschrieben, wie wir es sehen oder vielleicht zumindest Herz von Bildern auch kennen, wie die Pumpe aussieht, ja, sondern wirklich als Bild, ja, das Wasser wirklich für Reinigung und das Herz eben für unser Kontrollzentrum als Menschen. Deswegen meint das Ganze hier auch nicht irgendwie was Äußerliches, eine äußerliche Reinigung. Ja, manche hier in dem Vers oder aber auch schon hier in Titus, wenn es heißt, ja, durch die Waschung der Wiedergeburt, ja, lesen manche hier eine Taufe rein, dass die hier eine Waschung und eine Wiedergeburt auslösen würden, oder wie es halt hier in Hesekiel heißt, ja, dass man dadurch rein gewaschen wird durch die Taufe, weil die auch mit Wasser ist, meint es aber nicht, also nirgendwo im Kontext geht es hier um Taufe, wird auch davor nicht gesagt, wird danach nicht gesagt, aber es ist das, was dann die Taufe auch ausdrückt in dem Bild, ja, auf das, was dann aber schon passiert ist, nämlich innerlich, dass man, ich sag mal, mit einem bildlichen Wasser gereinigt wurde. Ja, dieses Wasser, das wird hier mit dem Heiligen Geist eben in Verbindung gebracht, wie auch schon in Johannes 3. Ja, vielleicht kennt ihr die Begebenheit, der Herr Jesus im Gespräch mit Nikodemus spielt genau auf diese Stelle hier in Hesekiel an und sagt, du musst von Neuem geboren werden, Nikodemus, sonst kannst du gar nicht in das Reich Gottes kommen. Und er fragt ihn, ja wie? Wie soll das gehen? Und die Antwort Jesu, durch Wasser und Geist. Und das ist das, was hier in Hesekiel steht. Ja? Durch Wasser und Heiligen Geist werdet ihr diese Wiedergeburt, werdet ihr die Wiedergeburt erfahren, werdet ihr ein neuer Mensch. Und der Heilige Geist und Wasser, das wird eben gleichgesetzt, ja? Dass es da ein Bild drauf ist. Ja? Das ist eben so eine auch dann von der Grammatik her ist das eine Konstruktion, um das Ganze eben gleichzusetzen. Dieser Heilige Geist, der euch reinwäscht durch das Wasser, ist eben hier in dem Fall das Gleiche, weil er bewirkt die Wiedergeburt. So wird das Ganze schon in Hesekiel im Alten Testament angekündigt. Der Jesus greift es auf. Hier wird es als Waschung der Wiedergeburt bezeichnet im Titusbrief, aber das ganze Konzept, die Thematik, die findet sich überall in der Bibel. Als Folge der Wiedergeburt wird man also gereinigt, man wird verändert, ja, wie wenn man eben dreckig in eine Badewanne sitzt und dann die ganze Badewanne dreckig ist, aber man selber wieder sauber rauskommt. Sie ist Gottes Handeln, also die Wiedergeburt ist Gottes Handeln, die uns Menschen von Grund auf neu macht, sodass wir überhaupt erstmal in der Lage sind, zu glauben. Ja, dass wir überhaupt erstmal ein Leben in uns haben, das eine Verbindung mit Gott hat, dass wir überhaupt erstmal glauben können, auf Christus vertrauen, dass wir danach als Folge des Glaubens die Vergebung der Sünden bekommen und so weiter. Die Wiedergeburt ist die Grundlage dafür. Und die erhalten wir eben dann nicht aufgrund unseres Glaubens, weil wir eben schon glauben, sondern die Wiedergeburt kommt vorher. Gott kommt in uns, wäscht rein, verändert uns und schenkt uns dadurch dann, dass wir glauben können. Wir können nämlich erst recht glauben, wenn Gott uns von Neuem in seine Familie geboren hat. Sie ist das Mittel der Erlösung, wie dann auch die Erlösung zu uns kommt. Aber es ist nicht nur die Wiedergeburt, die hier jetzt beschrieben wird, durch die Gott rettet, sondern es wird auch noch etwas Zweites beschrieben, die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ja, der Geist erneuert einen Christen auch. Als Folge der Wiedergeburt tut er vieles an uns. Ich denke, hier geht es nämlich nicht nochmal um das Gleiche, also Wiedergeburt im Sinne von Erneuerung, sondern die Erneuerung, die dann, ja, die dann im Folgenden kommt, dass Gott uns immer mehr auch erneuert, ja, die dann im täglichen Leben stattfindet. Die Heiligung, wie es zum Beispiel in Römer 12, Vers 2 beschrieben wird, wo es heißt, ihr werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und so hat es in Hesekiel hat es auch geheißen, ja, ich werde all das in euch machen, die Erneuerung, damit ihr in meinen Rechtsbestimmungen lebt. Ja, das ist diese Erneuerung, die als Folge daraus dann auch kommt. Nicht nur die Erlösung bewirkt nämlich Gott an uns, auch die Heiligung ist nämlich Gottes Werk in uns. Ja, hier heißt, ihr werdet verwandelt. Das ist ein Passiv. Das zeigt nämlich, dass du dazu auch nicht in der Lage bist. Ja, wir werden an anderen Stellen dazu aufgefordert, erneuert euch. Aber wir sind gar nicht in der Lage. Sondern wir müssen erneuert werden, geheiligt werden. Rechtfertigung und Heiligung, wie hier in diesem Text und auch in anderen, gehört ja, ganz eng zusammen bei der Rettung. Nicht, dass die Heiligung unsere Rettung macht, aber sie gehört dazu. Es ist keine Gerechtigkeit, die dann durch unsere Werke kommt, aber die Heiligung ist die Folge von dem, was unweigerlich zusammenkommt. Das sehen wir dann auch gleich noch in Vers 8 zum Schluss. Das ist also Gottes Mittel, wie er dich neu macht, sodass du zu seiner Familie gehören darfst. Wir hatten somit die Notwendigkeit, dann auch die Grundlage, jetzt das Mittel. Kommen wir drittens zum Ziel der Erlösung, das Erbe. Das Vers 6 und 7, ich lese es uns vor. Den, also den Heiligen Geist, hat er, Gott, durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Gott hat über allen, die zu Christus gehören, den Heiligen Geist reichlich ausgegossen, heißt es hier. Warum? Damit wir Erben des ewigen Lebens würden. Ja, vielleicht würde man jetzt irgendwie sagen, ja, warum hat Gott uns erlöst? Ja, zu seiner Ehre. Sicherlich eine gute Antwort, gell? Aber hier heißt jetzt noch eine andere Antwort. Ja, bei Gott gibt es meistens nicht nur so eine Sache, sondern es sind immer ganz viele Sachen ineinander verwoben. Er hat uns erlöst und uns den Heiligen Geist reichlich gegeben, damit wir erben würden. Also setzt noch mal eins drauf. Das war sein Ziel mit der Rettung. Eins seiner Ziele mit der Rettung, die nach Barmherzigkeit ist, durch die Wiedergeburt, damit wir erben sollen. Aber um Erbe zu sein, braucht es den Heiligen Geist. Weil wir sind irdisch, wir sind fleischlich, schwach, vergänglich. Aber so kann man niemals zu Gott kommen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns verwandelt. Und den gibt er durch, aber auch nur durch Jesus Christus, unseren Retter. Aber dann, was heißt in ihm auch reichlich? Nicht nur so ein bisschen, so kleckerlesweise und dem einen vielleicht ein Löffel mehr und wie dem anderen. Nein, reichlich. Für jeden, nicht nur so ein bisschen gesprenkelt, die volle Ladung. Mehr Heiliger Geist geht nicht. Weil Gott ist wirklich reich und wenn er reichlich gibt, also mehr geht nicht. Ja, wir können eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist durchaus haben. Ja, und sollen die auch anstreben. Aber das heißt nicht, dass wir dann mehr Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist nur mehr an uns und in uns wirkt. In Christus haben wir nämlich von allem die Fülle, auch vom Heiligen Geist. Jetzt, was ist es für ein Erbe, das uns hier verheißen wird? Ich gehe nochmal zurück zum Römerbrief, Römer 8, Vers 17. Der beschreibt es eigentlich ganz gut. Zwar nicht im Detail, aber eigentlich so, dass es uns völlig ausreichen sollte. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, also Kinder Gottes, so sind wir auch Erben. Erben Gottes, und jetzt kommt's, und Miterben Christi. Wenn wir möglich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind Miterben von Jesus Christus. Adoptierte Schmarotzer, könnte man es auch nennen. Stellt euch vor, eure Eltern, die würden jetzt jemand anderes, den ihr so gar nicht kennt, würden sie adoptieren und sagen, der wird jetzt genauso viel erben wie du. Dann würdet ihr denken, was will jetzt dieser Schmarotzer hier, oder? Letztlich sind wir nichts anderes. Gott adoptiert uns durch seinen Sohn als seine Kinder und sagt, und ihr werdet genau das erben, was mein Sohn erbt. Ihr werdet Miterben sein. Mal eine Frage, was wird Jesus erben? Alles, oder? Oder was hat er jetzt schon? Alles. Man wird alles erben, einfach alles. Als adoptierte Schmarotzer dürfen wir miterben. Und der Herr Jesus, der ist dann nicht so wie wir. Der hat dann kein Problem. Er freut sich darüber. Er ist sogar dafür gestorben, dass wir genau das tun dürfen. Er hat gesagt, die will ich dabei haben. Ich habe genug. Die will ich dabei haben. Ja, wenn ihr wissen wollt, was er alles erbt und wenn wir dann miterben sind, können wir überlegen. Können wir mal Psalm 2 durchlesen, zum Beispiel. Und trotzdem ist es ein Erbe auf Hoffnung hin. Ja. Wir sehen es jetzt noch nicht. Es ist da, aber wir sehen es noch nicht. Weil Hoffnung ist in der Bibel, ich lese uns noch ganz kurz vor, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Und dieses Erbe und die Hoffnung darauf, eigentlich so beschrieben wird, 1. Petrus 1, Verse 3 bis 5 heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wieder gleiches Thema. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also wir sind die Hoffnung, die lebt, ja, und in uns lebt. Wie hat er das gemacht? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Und jetzt wozu? Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ja, wir sind wiedergeboren worden, um eine Hoffnung zu haben, die lebt. Und die Hoffnung ist, da ist schon was im Himmel. Nicht, da kommt mal irgendwann was im Himmel. Es ist jetzt schon im Himmel. Wir haben jetzt schon dieses Erbe. Aber es ist halt nicht hier, es ist im Himmel. Es gehört uns schon, aber es ist auf Hoffnung hin. Jetzt ist aber Hoffnung in der Bibel nicht irgendwie so was Ungewisses, wo man halt mal drauf hofft, dass das so wird, sondern in der Bibel ist Hoffnung, wenn sie von Gott ausgesprochen wurde als eine Verheißung, ist es eine Realität. Da ist es nicht vage, oh, ich hoffe mal, das kriege ich. Nein, es ist eine Realität, die aber oft noch in der Zukunft liegt. Guck mal, hier steht auch, also bei Petrus stand es gerade so, ja, wir haben das Erbe, das aber im Himmel halt aufbewahrt ist. Wir kommen jetzt gerade nicht so richtig ran. Wir haben es, aber kommen nicht so richtig ran. Ja, solange wir nicht tot sind. Aber auch hier im Titusbrief heißt es, dass wir Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Nicht irgendwann mal werden, sondern wir sind jetzt schon Erben. Aber wir haben es schon und halt noch nicht so richtig, gell? Das ist immer wieder dieses schon jetzt und noch nicht. Aber das ist Gottes Ziel mit unserer Erlösung, uns ein herrliches Erbe zu beschenken, das wir jetzt schon haben, aber noch nicht in Vollendung, was noch viel herrlicher wird. Zum Schluss noch Vers 8, die Auswirkung der Erlösung. Was ist quasi bis zu dem Tag, wenn wir es in Vollendung haben? Wie soll es bis dahin aussehen? Beschreibt eigentlich der Vers 8, ja, unser Leben von hier an. Ja, ich sage mal, von dem Tag der Wiedergeburt, dieser Bindestrich bis zu dem Datum, der mal auf unserem Grabstein steht. Was ist dieser Bindestrich? Wie soll es da aussehen? Unser Leben ist ja gar nicht viel mehr als nur ein Bindestrich zwischen zwei Daten, gell? Und in dem Fall jetzt aber das Datum der Wiedergeburt und nicht der natürlichen Geburt. Die Auswirkung der Erlösung heißt in Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wenn Gott jetzt so große Dinge an dir getan hat, ja, von einem nichtsnützigen Rebell, so viel Gnade erwiesen hat, dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, ja, dich weiterhin auch reinigt und so weiter. Wenn er so große Dinge an dir getan hat, und das Wort ist gewiss, heißt es hier, es ist so, wenn er es getan hat. Wenn du in Jesus bist, dann ist es so, dann gibt es da keinen Zweifel dran. Wenn er es getan hat, obwohl wir so verdorben sind, dann hat es Auswirkungen für dieses Leben. Wenn nicht, dann ist es bei dir einfach nicht passiert. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn jetzt hier einer runterkommen würde und sagen, ich bin hier gerade runtergelaufen, von oben kam ein LKW und war, batsch, hat er mich erwischt und ist über mich drüber gefahren, dann würden wir sagen, yo, da hinten irgendwo in Nürtingen gibt es eine Klapse. Wenn ein Lastwagen über dich drüber fährt, dann kommst du nicht hier runtergestiefelt und erzählst uns das fröhlich. Das hat Auswirkungen auf dich. Und zwar keine schönen in dem Fall. Wenn du eine Begegnung mit einem Lastwagen hast, dann hat es definitiv massive Auswirkungen, meistens tödliche. Und wenn du jetzt behauptest, du hast eine Begegnung mit Gott gehabt und das hat dich nicht verändert und du läufst weiterhin fröhlich hier runter wie vorher auch schon, dann ist es nicht so. Das hat Auswirkungen auf dein Leben, so eine Begegnung. Das Wort ist gewiss, heißt es hier. Warum? Weil du nur aus Gnade gerettet bist und nicht aus deinen eigenen Verdiensten, weil du ein gigantisches Geschenk bekommen hast, das dich einfach nicht kalt lassen kann in deinen Sünden und deinen verkehrten Wegen. Ja, du wirst weiterhin immer noch in verkehrten Wegen gehen und weiterhin sündigen. Aber du bist nicht mehr auf diesem generellen Weg der Sünde und dem generellen verkehrten Weg. Da wird es Veränderungen geben. Definitiv. Und deswegen heißt es hier, bemühe dich um gute Werke. Wir haben es ja am Anfang der Predigtreihe gesehen, ja, wie es bei den Gretern ein bisschen abging, was das so für Leute waren. Ja, so ein bisschen so eine Partyinsel. Damals vielleicht schon. Und er sagt, so kann das nicht weitergehen. Und wenn ihr sagt, ihr seid Christen, dann wird es nicht so weitergehen. Bemüht euch um gute Werke. Repräsentiert so deinen Gott in dieser Welt. Und handel du auch an anderen Menschen so, wie Gott an dir gehandelt hat. Auch wenn die böse zu dir sind. Handel so wie Gott. Das ist eine Art der Verkündigung. Ja, definitiv nicht die, hoffentlich nicht die einzige. Ja, unser Leben ist hoffentlich nicht die einzige Art unserer Verkündigung. Hoffentlich kommt immer auch noch das gesprochene, geschriebene, was auch immer Wort des Evangeliums dazu, aber eine Art der Verkündigung. Weil es eben um Gottes Ehre geht, muss man darauf fest bestehen, dass auch so in der Gemeinde gehandelt wird. Und wenn man jetzt das, was hier steht, lebt, in den ersten 8 Versen, und auch verkündigt, dann ist es nämlich was Gutes und Nützliches für die Menschen. Titus sollte darauf bestehen und er sollte das predigen, weil es wirklich nützlich für die ganze Menschheit ist, wenn Kinder Gottes so leben und es auch verkündigen. Weil was ist das Beste, das größte Werk, was ein Kind Gottes tun kann? Dieses Evangelium, das hier beschrieben wird, auch weitergeben. Und es ist nützlich für alle. Das beste gute Werk ist die Verkündigung auch dieser Erlösung. Aber die muss dann halt auch mit Werken der Liebe unterstrichen werden. Und dann ist es was sehr Machtvolles und Kraftvolles. Wenn ein Kind Gottes so lebt und das Evangelium predigt. Es ist aber auch was sehr Machtvolles, wenn jemand das Evangelium predigt, aber was ganz anderes lebt. Das ist genauso machtvoll, nur halt in einer nicht guten Weise. Weil das bringt dann eine gute Botschaft mit einem schlechten Beispiel in Verbindung und stößt Menschen ab. Ist beides sehr machtvoll und kraftvoll. Und deswegen sagt er hier, bemühe dich dann um gute Werke. Aber, und das als Zusammenfassung, ist es wichtig, was Gottes Wort uns sagt und wie es hier auch eingebettet ist in diesen ganzen Kontext. Du musst diese herrliche Gnadenbotschaft vor Augen haben, die immer wieder vor Augen stellen, um dadurch dann zu Gottes Ehre zu leben, indem du dieses Evangelium auch verkündigst, aber auch durch deine Werke unterstreichst. Nicht meinen, ja, ich lebe so, dann bist du nämlich auch und machst quasi vielleicht, um doch aus Werken gerettet zu werden oder ein gutes Ansehen zu haben in der Gemeinde oder vor anderen oder vor Gott, dann handelst du entgegen dem Text. Selbst wenn du nach außen in gute Werke hast, du handelst entgegen des Textes, der nämlich sagt, halt dir diesen herrlichen Jesus vor Augen. Und dann kommt automatisch damit auch die Erneuerung des Heiligen Geistes, was er an dir tut. Und dann bemühe dich auch, darin zu leben. Amen.